Wenn wir uns alle anstrengen, dann ist es realistisch, in wenigen Jahren diese Gehirn-Computer-Schnittstellen auch in der Breite in unserem Gesundheitssystem zu integrieren. Wenn wir gar nichts tun, dann kann es auch noch 20 Jahre dauern und dann kaufen wir diese Systeme aus dem Ausland.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Die Verbindung von Mensch und Maschine kennen viele von uns vor allem aus der Science Fiction, ob in Black Mirror, Matrix oder Blade Runner. Mal wirkt diese Vorstellung wirklich faszinierend und fast ein bisschen verlockend, Menschen, die ihre Fähigkeiten mit Technik erweitern. Manchmal ist diese Vorstellung aber auch beängstigend, zum Beispiel wenn es um Kontrollverlust oder die Verschmelzung von Mensch und Maschine geht. Doch wie realistisch sind solche Szenarien eigentlich und was ist heute technisch schon möglich? Darum geht's in dieser Folge. Wir sprechen heute über Neurotechnologie. Die beschäftigt sich damit, Gehirn- und Nervensignale zu messen, zu verstehen und gezielt zu beeinflussen. Dabei geht es nicht um Zukunftsfantasien, sondern ganz konkret um medizinische Anwendungen und um die Frage, wie Neurotechnologie Menschen mit Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen helfen kann. Über den aktuellen Stand der Technik, die Chancen dieser Entwicklung und ihren Einsatz in der Medizin spreche ich heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Professor Dr. Suryo Sukedar ist einer der führenden Experten für klinische Neurotechnologie und Brain-Computer-Interfaces. Er ist Leiter des Fachbereichs Translation und Neurotechnologie und Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Neurotechnologie an der Charité in Berlin. Außerdem ist Professor Dr. Thomas Stieglitz vom Institut für Mikrosystemtechnik an der Uni Freiburg zu Gast. Er ist ausgewiesener Spezialist für biomedizinische Mikrotechnik, Nervenschnittstellen und Implantate. Beide sind außerdem stark in der VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 engagiert und treiben dort vor allem den Bereich der Gesundheitstechnologien voran. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute da sind.
Ja, wir freuen uns, glaube ich, auch und sind schon sehr gespannt und freuen uns, unser Wissen mit Ihnen zu teilen.
Am 16. Juni findet der VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag in Dortmund statt. Die Karrieremesse für Ingenieurinnen und Ingenieure. Lernen Sie Top-Arbeitgeber der Region persönlich kennen. Sprechen Sie vor Ort mit Entscheidern und sammeln Sie neue Impulse für Ihre Zukunft. Messe besuchen, Karriere voranbringen. Jetzt kostenfrei anmelden unter ingenieur.de/recruiting-tage/Dortmund.
Dann lassen Sie uns direkt einsteigen. Ich glaube, für viele, die sich noch nicht so intensiv mit Neurotechnologie beschäftigt haben, ist das Thema nur schwer greifbar und auch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht können wir am Anfang einmal kurz sortieren, was ist heute schon möglich in der Neurotechnologie, was ist noch Zukunftsmusik und welche Science-Fiction-Ideen, die wir jetzt so aus Filmen kennen, haben mit der realen Forschung eigentlich wenig zu tun.
Also wenn es um Neurotechnologie geht, geht es ja um Technologien, mit denen man Hirnaktivität messen kann, aber auch gezielt Hirnaktivität von außen beeinflussen kann auf künstlichem Wege. Das sind sozusagen die zwei Bereiche, mit denen wir es zu tun haben. Und man kann eben diese Hirnsignale entweder von innerhalb des Körpers messen oder von außerhalb. Also es gibt die invasiven und die nicht invasiven Verfahren. Und das, was jetzt sagen möglich ist, dass man diese Aktivität zum Beispiel sehr zeitnah übersetzt in Steuersignale. Das nennt man dann eine Gehirn-Computerschnittstelle, um zum Beispiel Prothesen zu steuern oder um zum Beispiel wieder zu kommunizieren. Das sind alles Anwendungsgebiete, die mittlerweile gut etabliert sind. Und es gibt aber auch andere Dinge, die man sicher auch schon mal gehört hat, zum Beispiel Cochlea-Implantate oder die tiefe Hirnstimulation bei Parkinson, wo es darum geht, bestimmte Symptome, zum Beispiel das Zittern zu unterdrücken oder beim Cochlea-Implantat sensorische Informationen sozusagen direkt ins Gehirn hineinzuspielen.
Und welche Science-Fiction-Ideen sind da vielleicht so ein bisschen abgedreht und entsprechen nicht so ganz der Realität?
Ja, da würde ich gern ergänzen, die Science-Fiction-Ideen, die im Moment durchaus manchmal als Realität verkauft werden, ist so der Upload meines ganzen Wissens oder des gesamten Gehirns in die Cloud, um es der Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Das sind, glaube ich, Dinge, da haben die Menschen, die das sich vorstellen, weder die Hardware, also die Technik, die es dazu benötigt, so voll durchdrungen, noch auch das Gehirn, weil auch das haben wir noch nicht richtig verstanden. Und dabei geht es nicht darum, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit einzusetzen, um das hinzubekommen, sondern es geht wirklich um grundlegende physikalische und biologische Prozesse, die einfach so nicht überwunden werden können.
Genau, das ist sozusagen jetzt hier dieser Upload. Aber was ja auch immer in den Medien herumschwirrt, ist die totale Gedankenkontrolle, ja, dass man sozusagen von außen über solche Systeme Menschen fernsteuern kann. Und das ist genauso viel Science Fiction wie eben das Upload des Geistes.
Wenn wir jetzt mal auf die medizinische Seite schauen, wie nah sind wir denn schon an Anwendungen für Menschen mit Lähmungen, mit Sprachverlust oder auch mit neurologischen Erkrankungen?
Also ich glaube, was wichtig ist zu sagen, dass wir schon in den 90er Jahren klinisch relevante Anwendungen etabliert haben hier in Deutschland. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und dass wir wirklich sehr, sehr weit sind in der Erforschung der Mechanismen und der Anwendungsgebiete, aber dass die Translation, also das Übersetzen in tatsächliche Anwendungen, die dann auch für, ich sag mal, die Breite in der Gesundheitsversorgung zugänglich sind, das ist etwas, was wir bisher noch nicht geschafft haben.
Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen die Technik noch erklären, damit auch klar wird, warum wir jetzt doch ein bisschen Verhalten darüber diskutieren. Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon mal einen Herzschrittmacher bei irgendwem erlebt, also dass in einer Bekanntschaft im Freundeskreis jemand einen Herzschrittmacher hat, vielleicht auch schon mal ein Bild gesehen, das ist so eine kleine Metalldose mit einer Batterie drin und einem Stecker und einem, ich sag's jetzt mal, Kabel, und dieses Kabel mit der Elektrode wird ins Herz geführt, um da den Rhythmus, den Takt wiederherzustellen. Ja, und das ist ein super System, aber es ist relativ einfach. Wir haben ein Herz, wenn wir an einer Stelle oder maximal an zwei Stellen da elektrisch stimulieren, kriegen wir den Takt wieder hin. Und im Nervensystem, wenn ich mir vorstelle, ich möchte meine Hand öffnen oder schließen, dann sind das ganz viele Bewegungen, die ich machen muss. Das heißt, selbst für eine einfache Handöffnung bräuchte ich schon mindestens 4 bis 8 Kanäle. Ja, die großen Fingerstrecker, die großen Fingerbeuger. Ich möchte den Daumen irgendwie hoch, runter, links, rechts machen. Ich muss dabei das Handgelenk stimulieren. Und da reden wir von ganz einfachen Funktionen, die schon viel mehr, wir nennen das Freiheitsgrade, also Richtung, in die ich was bewegen kann, gesteuert wissen wollen. Und das macht es im Gehirn noch viel schwieriger. Wir brauchen viel, viel mehr Kanäle. Und unser Körper, wenn wir invasiv, also im Körper sind, hat Wasser, hat Salze und hat auch noch Fremdkörperreaktionen. Also der Körper möchte eigentlich einen Fremdkörper loskriegen. Und das alles zusammen sind hohe Anforderungen für elektrisch aktive Implantate. Wir kennen das alle, wenn wir unser Fahrrad mit der verchromten Lampe an die Nordsee mal für einen Tag abstellen, dann rostet die Lampe. Ja, das soll ein Implantat im Körper nicht machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfacher Vergleich, aber diese Umgebung greift die Technik sehr stark an, und wir müssen jetzt einen Weg finden, die Technik klein zu machen, so dass der Körper nur ein bisschen reagiert, und die Technik stabil machen. Und stabil heißt mindestens 5 Jahre haltbar, lieber 10 oder ein ganzes Leben lang. Wir wollen ja nicht irgendwie alle halbe Jahre eine neue Operation haben. Und das ist eine der großen Herausforderungen, warum die ganzen Entwicklungen auch relativ langsam vonstatten gehen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon von einem Fremdkörper gesprochen. Da würde ich ganz gerne nochmal reingrätschen und nochmal nachhaken. Sie haben ja auch gerade davon gesprochen, dass dann so eine Abwehrreaktion vom Körper erzeugt wird. Und wie geht man denn dann damit um? Und wie versuchen Sie das eben zu umschiffen?
Es gibt da mehrere Ansatzpunkte, an Fremdkörperreaktionen möglichst gering zu halten. Und ich muss sagen, möglichst gering zu halten, weil sie uns an manchen Stellen auch hilft. Sie hält nämlich das Implantat am Ort fest, wo es sein soll. Das heißt, das wandert dann nicht mehr rum. Also wir haben da so Freund und Feind in einer Balance, die wir ausgleichen müssen. Wir versuchen das, indem wir Materialien nehmen, die mit Sicherheit nicht giftig sind. Das ist die erste Priorität. Und dann versuchen wir, von der Formgebung das Ganze so zu machen, dass es möglichst wenig mit der Umgebung wechselwirkt. Wir kennen das alle, wenn wir einen spitzen Gegenstand in der Po-Tasche in der Jeans haben und dann auf dem Stuhl sitzen, das drückt mit der Zeit. Und so würde auch ein Implantat drücken, in Anführungszeichen, wenn es irgendwie zu eckig, zu hart wäre für die Umgebung. Und das ist die Herausforderung, Sachen zu machen, die dünn sind, die flexibel sind, die sich vielleicht sogar noch ein bisschen dehnen lassen und der Bewegung folgen. Und gleichzeitig sollen sie aber stabil sein, und das über viele, viele Bewegungen und viele Jahrzehnte hinweg.
Dann lassen Sie uns auch noch einmal über Sie beide persönlich sprechen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ergänzen Sie sich in Ihren Expertisen ziemlich gut. Herr Stieglitz, Sie entwickeln die Hardware, und Herr Söckerda, Sie stellen die Software bereit. Kann man das ganz vereinfacht so beschreiben?
Also bei der Hardware bin ich schon mal einverstanden.
Ja, und das, womit sich mein Labor beschäftigt, ist im Grunde genommen diese Echtzeitübersetzung in Steuersignale. Und wir setzen das eben zum Beispiel ein, um Exoskelette zu steuern oder Prothesen oder ich sag mal so Gangroboter. Das ist jetzt auch etwas, womit wir uns beschäftigen. Aber eben auch, um Stimulatoren anzupassen. Ja, das ist eine meiner, ich sag mal, wichtigsten Leidenschaften, dass ich immer gesagt habe, wir hätten gerne Bidirektionalität, also auslesen und stimulieren. Aber das Ganze bitte nicht invasiv, weil ich sag mal, die Anwendungen, die wir sehen, sind ja nicht nur im neurologischen Bereich, wo wir, ich sag mal, Patienten haben, die 24 Stunden am Tag auf Assistenz angewiesen sind, wo es durchaus Sinn machen kann, Dinge zu implantieren aus verschiedenen Gründen. Aber wir sehen aber eben auch Anwendungen bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel, wo wir sagen, naja, da ist die Schwelle zu implantieren natürlich deutlich höher. Da würde man eher sich wünschen, dass man nicht invasive Systeme hat. Wenn also zum Beispiel das Nervensystem aus dem Takt geraten ist, aber im Grunde genommen auch durch äußere Einflüsse wieder beeinflussbar ist in einen Normalzustand, ja, zum Beispiel bei Depressionen oder bei Zwangsstörungen oder Angststörungen. Das sind so Anwendungen, wo man sich natürlich wünscht, dass man nichts implantiert in den Körper.
Ein Thema, was wenn man über Neurotechnologie spricht, ja auch aktuell sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, ist Elon Musks Neuralink. Also so einen kleinen Chip fürs Gehirn, da gibt es auch immer wieder viel Kritik dran an der Vorgehensweise und da vielleicht mal die Frage so an Sie, was können wir denn in Deutschland da eigentlich besser und wenn es auch um das Thema langfristige Sicherheit für die Patienten geht?
Wenn ich da mal anfange, mal wieder von der Hardware und Sojo dann den Rest ergänzt. Die Hauptkritik ist sicherlich die Kommunikation des Ganzen. Wir sehen jetzt, es ist eine der größten Studien von Implantaten im Gehirn, die bislang gelaufen ist. Es sind viele Patienten, wir reden jetzt schon mehr als von 2 Dutzend, also von über 20. Aber die Information dazu ist wirklich grenzwertig. Üblicherweise dokumentieren auch Firmen nach außen, was sind Fortschritte, welche Patienten, wie gut läuft das Ganze und zwar auf gesicherten Kanälen, das heißt in Journalen, die dann auch über Begutachtung gehen, während wir bei Neuralink hauptsächlich Informationen aus YouTube und anderen Internetquellen ziehen können. Und das ist natürlich für die internationale Gemeinschaft, und ich rede jetzt nicht von pingeligen Wissenschaftlern, sondern auch von den Menschen, die eigentlich in Sorge und in Not sind, nicht ganz fair so auf unreflektierte Daten zurückgreifen zu müssen. Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und wenn ich nicht weiß offiziell, aus welchen Materialien das Ganze ist und was getestet worden ist, ist es natürlich auch schwierig, jemanden eine Empfehlung auszusprechen. Ja, das ist so. Ich würde sagen, je offener ich damit kommuniziere, desto größer ist wahrscheinlich auch mein Potenzial, zumindest in Europa, Kundinnen und Kunden, also Patienten zu finden. Beeindruckend ist durchaus, dass innerhalb von weniger als 10 Jahren jemand sagt, ich nehme eine Menge Geld in die Hand, suche mir die entsprechenden Fachleute zusammen. Der hat ja vorher Kreditkarten und Raumfahrt und weiß der Herrgott was alles gemacht und ist dann in die Medizintechnik gegangen und hat es innerhalb von dieser Zeit wirklich zu einem funktionierenden Implantat gebracht, dadurch, dass eine Menge Geld auf Expertinnen und Experten losgelassen worden ist, ja. Das ist durchaus beeindruckend, aber natürlich auch, wie wir jetzt sehen, selbst im US-Umfeld auch mit Kritik behaftet, weil die Information schlecht ist. Wir sind sicherlich in Deutschland und Europa besser in der Informationspolitik. Wir müssen durchaus an einigen Stellen ein bisschen mehr dokumentieren mit der Medizinprodukte-Richtlinie. Wenn wir das schaffen, denke ich aber, dass wir da ein durchaus sicheres System haben, was auch Patientendaten sicher behandelt und bei dem die Menschen wissen, wo gehen meine Daten hin und was passiert, wenn da mal irgendwie ein Fehler auftritt. Das ist sicherlich eine Stärke hier in Europa.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das ganze Geschäftsmodell da aussieht, das ist wirklich, ich kann schon fast sagen, wie von einem anderen Stern. Also da wurden 650 Millionen US-Dollar eingesammelt in der letzten Finanzierungsrunde. Das Unternehmen ist, ich weiß nicht auch, wie viele Milliarden mittlerweile bewertet, weil das Versprechen ist, dass man nicht jetzt irgendwelchen Querschnittsgelähmten diese Implantate verschafft, sondern eigentlich das Versprechen, dass man das allgemein zugänglich macht. Also es geht darum, ganz große Märkte zu erschließen. Und das betrifft eben nicht nur die wenigen Querschnittsgelähmten. Das sind wenige, wenn man das jetzt als Anzahl pro Million Einwohner nimmt, sondern da geht es darum, dass man eben diese Schnittstellen für Masse produziert, auch für andere Anwendungen, die man jetzt exploriert. Also es ist ja auch das, was dann kommuniziert wird nach außen. Man will eigentlich, so wie aus der Science-Fiction-Welt, das Neural Lace entwickeln. Es geht um einen Wettbewerb mit der künstlichen Intelligenz. Also die Narrative, die da bedient werden, die sind völlig anders als das, was wir in Europa zum Beispiel jetzt erzählen würden. Also wir möchten nicht die Menschheit mit Implantaten beglücken, und zwar also alle Menschen, sondern es geht eher darum, die Selbstbestimmung und Autonomie von Patienten zu verbessern. Und ich meine, da kann man natürlich auch sagen, man kann das auch als Systemkritik aufziehen und sagen, naja gut, wenn man dann so vorgehen muss, dass man das Geld nur bekommt, wenn man solche Versprechen macht und sich dann in Situationen bringt, in denen man auch die ganze Zeit liefern muss und aufpassen muss, welche Informationen nach außen dringen. Also das hat ja schon was mit dem System zu tun, das wir in Europa anders aufgesetzt haben und wo ich deswegen auch glaube, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, verantwortliche Innovation, also das Stichwort ist Responsible Innovation, wenn man sich diesen Prinzipien verpflichtet, dann eben auch ganz transparent berichten muss, so dass am Ende auch, ich sag mal, dass die Erwartungen der Patienten ein Maß finden, weil wenn man sich nur die YouTube-Videos anschaut von Neuralink, dann würde man sagen, naja, das ist ja biblisch, das alles ist toll, Leute können wieder malen und können wieder kommunizieren und das ist im Kern auch sicher nicht falsch, aber es werden viele Dinge ausgeblendet, die man in den Videos eben nicht sieht.
Also das Thema Neurotechnologie ist auf jeden Fall sehr komplex. Das habe ich jetzt in den letzten Minuten schon für mich so mitgenommen. Wir haben im letzten Jahr hier bei Technik aufs Ohr auch eine Folge mit dem Erfinder der kleinsten Herzpumpe der Welt aufgenommen. Und er hat in der Folge auch betont, wie entscheidend der interdisziplinäre Austausch ist für die Entwicklung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei der Neurotechnologie ganz ähnlich ist. Welche Fakultäten kommen denn da so zusammen?
Mir fällt jetzt ehrlich gesagt keine ein, die nicht vorkommt. Also ich würde sagen, die Medizin ist gefordert in der Translation zum Patienten und zur Patientin. Die Biologie ist gefordert für die Grundlagen. Wir haben Materialwissenschaften, wir haben Physik, wir haben Chemie, wir haben die Ingenieurwissenschaften, um die grundlegenden technischen Dinge erstmal zu sehen und dann umzusetzen. Ich finde es wichtig, Ethik, also Philosophie, Theologie auch fürs Menschenbild mit reinzunehmen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir christliche Narrative irgendwie neu erfinden und umdeuten müssen, sondern einfach dieses Menschenbild, was wir hier in Europa haben, auch abwägen, was ist unser Kern und was ist der Kern der anderen und wo sind Schnittmengen und wo sind Dinge, die beim besten Willen nicht zusammenkommen. Ich glaube, wir brauchen die Psychologie auch, um die Ängste der Menschen besser zu verstehen. Wir brauchen die Soziologie, um zu sehen, wie das in der Gesellschaft umgesetzt werden kann. Und ich komme nicht umhin, nochmal diesen ersten Spruch von Elon Musk ganz am Anfang dieser Entwicklung zu sagen, wo er gesagt hat, sein Neuralink sei wie eine Fitbit, nur mit kleinen Drähten. Und das ist ja schon ein Narrativ, was irgendwie verschweigt, dass irgendwie ein Loch in den Schädel bohren und die Durchdringung der Hirnhäute als Schranke gegen Infektionen im Gehirn, dass das irgendwie überhaupt existiert. Und ich denke, diese Ehrlichkeit, mit der wir vorgehen müssen, ist ganz wichtig, um langfristig nicht irgendwie eine Protesthaltung in der Bevölkerung zu bekommen, die sagen, das ist Verschwörung, ja, da will uns einer kontrollieren. Weil diese Narrative kommen schnell hoch aus Unverständnis und aufgrund falscher Versprechen, die dann in den Medien gehen. Und ich glaube, das ist eine Stärke. Wir werden von Europa, wir werden nie so schnell sein wie die Chinesen. Wir werden nie so viel Wagniskapital haben und so abgedrehte Narrative wie die Amerikaner. Aber wir können vielleicht im Hinblick auf hochqualitativ und gesicherte Patientendaten eine Brücke bilden und da einen Raum besetzen, um dafür gewisse Anwendungen, auch Produkte dann vorhalten zu können.
Jetzt geht es bei der Neurotechnologie ja nicht nur darum, dass der Mensch die Maschine steuert, sondern auch darum, dem Menschen ein sensorisches Feedback zurückzugeben. Wo sehen Sie hier besonderes Potenzial?
Ich würde mal sagen, das ist ja mindestens 50% der Rechnung, das sensorische Feedback, also praktisch ja, das Zurückspielen von äußeren Bedingungen, das ist ja auch für unser Erleben ganz zentral. Also wenn ich zum Beispiel eine Prothese steuere, dann ist es ja so, als würde ich blind über die Autobahn fahren, wenn ich gar nicht weiß, was sie gerade macht. Also macht total Sinn. Also jeder weiß, dass zum Beispiel, wenn der Arm mal eingeschlafen ist, man ihn noch bewegen kann, aber man nichts spürt in den Fingern, dass man im Prinzip nichts hinbekommt, weil man sehr, ich sag mal, grobschlächtig da agiert. Also die Feinmotorik fehlt und das ist ganz zentral. Also das sensorische Feedback ist auch zentral, um diese Schnittstellen zu stabilisieren, weil wir wissen, dass das Nervensystem eben auf diese Feedback-Loops angewiesen ist, um diese Steuerung auch zu stabilisieren. Und wenn man das nicht hat, dann kann es eben sein, dass es hohe Fluktuationen gibt in der Steuerung dieser Systeme.
Und wie reagieren die Patientinnen und Patienten dann darauf, wenn dann eben durch eine neurologische Anwendung auf einmal sich die Hand wieder bewegt oder so? Also das ist bestimmt auch sehr emotional, oder?
Also mit Sicherheit. Das ist so, wenn Patienten jahrzehntelang ihre Finger nicht bewegen konnten und die eigentlich abgeschrieben haben. Also man nennt das ja dann auch Neglect. Also man denkt eigentlich, das Körperteil gehört überhaupt nicht mehr zu einem, weil es einfach keine Funktion mehr hat. Und das Schlimme an der Sache ist ja oft, dass man nennt das dann eben distal betont, diese Paresen entwickelt, also Lähmung nach Schlaganfall zum Beispiel in den Fingern. Und dann aber der ganze Arm eigentlich verkümmert, weil man ihn nicht mehr nutzt, weil man einfach die Finger nicht mehr bewegen kann. Und das sind Dinge, die natürlich dann auch verbessert werden können, wenn man die Fingerfunktion verbessert oder Handfunktion. Und das ist sicher eines der Aspekte, die mich motivieren, diese Arbeit voranzutreiben. Weil wenn man sieht, nach einem Schlaganfall, das sind wirklich Hunderttausende von Patienten, die das betrifft, ist man halbseitengelähmt und im schlimmsten Fall, wenn man eben keine Finger mehr bewegen kann, dann fängt man an als Physiotherapeut die Kompensation zu trainieren. Also alles mit der gesunden Seite, damit man im Alltag zurechtkommt und so weiter. Und das verstärkt eigentlich dann am Ende nur, dass man die gelähmte Seite noch weniger einsetzt. Und da können solche Gehirn-Computer-Schnittstellen wirklich viel bewirken. Also zum einen als Assistenzsysteme, aber zum anderen haben wir eben auch gesehen, wenn man solche Systeme wiederholt einsetzt, auch Jahrzehnte nach dem Schlaganfall, dass sich dann auch die Bewegungsfähigkeit tatsächlich beim Teil der Patienten verbessern kann. Und das sind Effekte, die kann man so schon jetzt das haben wir bei Hunderten von Patienten mittlerweile weltweit gezeigt, das ist relativ gut etabliert, aber das Problem da ist auch wieder, wie kriegt man es hin, dass am Ende daraus Produkte werden, dass man, wenn man jetzt selber einen Schlaganfall bekommt, möglichst schnell auch solche Systeme bekommt zu trainieren. Also im Moment ist es in Deutschland nicht verfügbar.
Das Gleiche gilt auch nach Amputation. Nach Amputation werden ja viele Prothesen gar nicht genutzt, obwohl sie in Tests eine gute Funktionalität nachweisen und die Patienten möchten sie einfach nicht benutzen, weil das nicht ihr Körperteil ist und weil es auch irgendwie unbequem ist. Und mit sensorischem Feedback da beim Greifen oder auch beim Gehen konnte auch schon in Humanstudien gezeigt werden, dass sowohl der Energieumsatz beim Laufen geringer wird mit sensorischem Feedback, dass ich also weniger Kraft und weniger Energie brauche, als auch die kognitive Last sinkt. Das heißt, ich kann mich wieder auf die Umgebung konzentrieren und muss nicht die ganze Zeit auf meinen Fuß gucken, wo der eigentlich ist und wie ich laufe. Und das ist natürlich für die Lebensqualität im Alltag entscheidend. Die Frage hierbei ist auch wieder, wie ist die Verfügbarkeit, wie viele Patienten habe ich und sind die alle gleich? Also kann ich das gleiche Produkt benutzen? Und das ist sicherlich eine große Schwierigkeit, weil die Entwicklungen sehr lange dauern, gerade bei implantierbaren Systemen, die Kosten sehr hoch sind. Und wenn ich dann nur eine geringe Patientenanzahl habe, die es vielleicht auch noch selber zahlen müssen, weil wir im Bereich von knapp 100.000 Euro sind, dann ist es sehr schwierig, auch für Firmen dauerhaft diese Produkte zu liefern und die Gefahr der Insolvenz ist hoch. Und da müssen wir sicherlich überlegen im Gesundheitssystem, wo wollen wir hingehen? Also die Forschung ist wichtig, aber im Gesundheitssystem sollten wir sicherlich auch Verteilungsgerechtigkeit mit berücksichtigen und auch die Frage, welche Prothese eignet sich oder welche Therapie eignet sich für welche Region der Welt? Und da müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, dass viele Dinge, die wir hier im Labor, im globalen Norden haben, im globalen Süden einfach nicht funktionieren werden.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz auch in der Entwicklung oder auch wird sie auch schon in den Produkten dann mit einbezogen?
Also tatsächlich muss man sagen, dass die künstliche Intelligenz nochmal einen gewissen Schub gebracht hat, vor allem eben in der Signalverarbeitung. Da geht es um Kalibrierungsprozesse, also das Einstellen der Gehirn-Computer-Schnittstellen auf die Hirnaktivität, dass das sozusagen stabiler läuft. Und man muss da aber auch immer sagen, die maschinelle Lernverfahren und die künstliche Intelligenz jetzt so als Konzept, die machen vor allem dann Sinn, wenn man hochqualitative Daten hat. Und da werden eben viele Dinge versprochen, wo man sagt, naja, man hat jetzt da zum Beispiel irgend so ein tragbares EEG und nimmt da KI drauf. Die Daten sind so voller, ich sag mal, Störsignale, dass die KI damit wenig anfangen kann. Also da sehen wir eigentlich die meisten Fortschritte bei den implantierbaren Systemen. Haben maschinelle Lernverfahren wirklich deutlich Fortschritte gebracht.
Wobei ich da hinzufügen möchte, stellt euch vor, wir hätten gute Daten von implantierbaren Systemen, was die KI dann machen könnte. Also es ist im Moment so, dass KI gern als Allheilmittel eingesetzt wird, wenn Optimierungsverfahren im Bereich der Hardware, im Bereich der Materialien einfach sehr Zeit und kostenintensiv sind, dann sagt man, okay, so ein KI-Ding, das habe ich schnell installiert und lass mal Daten rüberlaufen. Also ich glaube, langfristig tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir der KI alles zutrauen, sondern wir müssen parallel gehen, KI-Einsatz parallel zu einer Optimierung der Materialien und der Systeme und dann können wir den nächsten Schritt machen.
Herr Stieglitz, Sie hatten das Thema Ethik auch schon angesprochen und das wird ja durch KI dann auch nochmal verstärkt oder nochmal relevanter. Sobald Systeme autonomer werden, tauchen dann natürlich ethische und auch rechtliche Fragen auf. Wer trägt denn am Ende jetzt zum Beispiel die Verantwortung, wenn eine KI-gestützte Neuroprothese eine falsche Bewegung ausführt?
Das ist eine spannende Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe und weil ich keine Antwort drauf hatte, habe ich eine kleine Science-Fiction-Kurzgeschichte dazu geschrieben. Also letztendlich wird es so sein, dass sicherlich Steuerungen sicher sein müssen und das sicher bedeutet, dass der Mensch das letzte Wort hat. Das heißt, dass ich Steuerbefehle klar erkennen muss. Wenn ich jetzt Sprache habe, die ich erkenne, dann kann ich nachfragen, wenn der Satz keinen Sinn macht. Ja, wenn ich aber eine Aktorik habe, dass ich wirklich eine Hand bewege, dann muss ich, glaube ich, vom Systemdesign nachweisen, wie es auch in der kooperativen Robotik in Fertigungsstraßen ist, ja, dass der Roboter irgendwie einen Notaus hat, wenn irgendeine Situation unsicher wird, dass ich dann halt das Ding abstelle.
Also dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mich tatsächlich auch sehr früh schon mit dieser Frage beschäftigt, weil die sich aufdrängt. Und da muss man sagen, naja gut, ich würde es einfach lebenspraktisch lösen. Beim Trainieren dieser, ich sag mal jetzt Roboterarme, ist es so, dass man ja alles ermöglichen sollte, aber eben so, dass es sicher ist und man keine Gewicht bekommt von dem Roboter, ja. Also das ist nötig, dass man diese Freiheitsgrade ermöglicht zum Trainieren. Und dann ist es sicher so, dass dann, wenn es um sensible Dinge geht, dass man eben alles nochmal bestätigen muss. Ja, dass man einfach sagt, sicher, so wie man es am Computer auch macht, sicher jetzt Format C, so wie früher, wirklich, also wirklich löschen oder nicht, dass man da einfach ein Signal hat, das 100% zuverlässig ist. Wir lösen das bei unseren, ich sag mal, sehr ungenauen EEG-Schnittstellen, indem wir einfach noch ein weiteres Biosignal hinzufügen. Also wir ermöglichen ja den Leuten zum Beispiel mit Exoskeletten jetzt auch einen heißen Kaffee zu greifen. Da ist es so, dass wir einfach dieses Veto-Signal über Augenbewegungen oder über andere Muskelbewegungen nochmal bestätigen lassen. Weil sonst, wie gesagt, ist das Ganze einfach im Alltag nicht sicher und dann passieren immer auch Unfälle, dass dann der Kaffee runterfällt. Und das ist ja nochmal wichtig, dass man einfach immer dieses Veto-Signal ermöglicht. Und das kann man entweder eben durch ein Hirnsignal, das sehr, sehr zuverlässig ist, oder eben über andere Biosignale, so wie man ja auch mit Muskeln ein Veto-Signal dann auslöst. Also wenn man einen roten Knopf drückt, das könnte man ja theoretisch auch direkt vom Muskel ableiten.
Sie sprachen gerade beide schon davon, dass diese exzellente Forschung eben jetzt dann auch in die Anwendung gebracht werden muss. Und was wir da auch immer hören aus Gesprächen mit vielen anderen spannenden Personen und die spannende Ideen haben, dass häufig regulatorische Prozesse verhindern, diese Innovationen dann auch schneller in die Anwendung zu bringen. Ich denke mal, das wird bei so einem datenintensiven Thema wie der Neurotechnologie nicht anders sein, oder?
Naja, es kommt immer darauf an, was man meint mit verhindern. Also ich glaube, wenn man guckt, ja, wie viel Regulation gibt es und es gibt einfach deutlich mehr als anderen Weltregionen, dann wird man sagen, ja gut, das ist mir ein bisschen zu komplex, dann müsste ich mich erstmal damit auseinandersetzen und möglicherweise finde ich dann auch Dinge, die mehr Arbeit bedeuten. Also da geht es erstmal um die Frage der Anzahl von Gesetzen und Regularien. Da kann man sagen, naja gut, wenn man sagt, ich möchte möglichst wenig, dann wird man wahrscheinlich anderen Weltregionen sagen, ich entscheide mich dafür. Aber wenn es darum geht, Schnittstellen zu entwickeln, das ist ja auch Thomas Stieglitz Punkt, die am Ende sicher und vertrauenswürdig sind, dann braucht man ja eben gerade diese Regularien. Ja, sonst hat man am Schluss eben kein vertrauenswürdiges System, das transparent und sicher ist. Und insofern ist es wirklich eine strategische Frage. Nimmt man das auf sich? Und es ist ja nicht so, dass wir bei den Regularien am Ende immer eine Sackgasse vorfinden, dass man sagt, das geht jetzt nicht, sondern es geht halt darum, dass man Lösungen entwickelt, auch auf eben der Ingenieursebene, die bestimmte Situationen vermeiden. So, und das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, das man dann bekommt. Und da würde ich sagen, naja, man muss eben dann auch Anreize schaffen und sagen, das ist eine strategische Entscheidung, dass man sich auf Systeme einlässt, die eben vielleicht mehr Ansprüche haben an Regulation, aber dafür am Ende natürlich eine bessere Qualität und auch eine vertrauenswürdige Technologie hervorbringt.
Und es bewegt sich auch was in Europa, also die Breakthrough Device Designation, also so Geräte, die einen Durchbruch versprechen, weil es noch keine alternativen Therapien oder Behandlungsansätze gibt, diesen Part, der eine enge Begleitung von benannten Stellen, also von Regulationsbehörden beinhaltet, ist jetzt wohl auf dem Weg in Europa. Also das geht.
Okay.
Wir sind sicherlich nicht die, die jetzt alles preisen, was hier in Europa ist. Aber ich glaube, wenn es einen Punkt gibt, an dem wir noch was verbessern könnten, wäre es vielleicht eine bessere Kommunikation mit den behördlichen Stellen, also mit den bei uns, dem Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. Es ist jetzt keine grundsätzliche Kritik an der Stelle, sondern eine strukturelle Sache, dass zum Beispiel bei der FDA in den USA ein Dialogverfahren vorgesehen ist, dass ich also schon mal fragen kann, was meint ihr denn, würde es in der Richtung den Gesetzen entsprechen, wenn ich jetzt 10 Tests in dieser Richtung mache. Und dann kriege ich nicht ein Ja oder Nein, sondern ich kriege vielleicht eine Antwort, das sieht schon gut aus, aber wir würden glücklicher bei 12 sein anstelle von 10. Ja, und dann weiß ich schon, und da sitzen wirklich Expertinnen und Experten, die ganz genau sagen, und übrigens, diese Flüssigkeit, die ihr nehmt, die würde ich nicht nehmen, nehmt mal die andere. Und dieses Dialogverfahren fehlt im europäischen Rechtsrahmen. Und ich glaube, wenn wir das hätten, das würde erstmal Geld kosten, Expertinnen und Experten einzustellen. Aber wenn wir das hätten, könnten wir einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs haben, weil wir nämlich nicht was einreichen und die Stellen dann sagen, ah, doch nicht. Ja, und dann kommt aber nicht zurück, was nicht, sondern wir müssen das quasi rausfinden, so ein bisschen, ja, und dann nochmal einreichen. Und dieses Dialogverfahren wäre bei mir, glaube ich, der Punkt, den ich so ganz hoch auf meine Prioritätenliste setzen würde. Und ansonsten kann ich Suyo Sukada da zustimmen. Wenn wir Sicherheit wollen, kommt die nicht für umsonst. Und das ist, glaube ich, was viele vergessen, dass Qualitätsmanagement nicht irgendwie ein Luxus ist, sondern die Grundvoraussetzung dafür, dass wir nachvollziehen können, was wir tun. Und wenn wir das schon frühzeitig auch in der vorklinischen Entwicklung mit einbeziehen, haben wir einfach Daten, die wir hinterher auch benutzen können.
Jetzt sind wir in der letzten halben Stunde im Schnelldurchlauf durch verschiedenste Themen rund um die Neurotechnologie durchgerauscht. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen, aber wir sind so langsam am Ende der Folge angelangt. Und da lassen wir unsere Gäste gern noch mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen hier bei Technik aufs Ohr. Wann werden denn Ihrer Meinung nach neurotechnologische Therapien wirklich breite gesellschaftliche Relevanz bekommen? Und glauben Sie, dass diese Technologien dann irgendwann vielen Menschen zugutekommen werden? Oder bleiben die erstmal auf absehbare Zeit eher hochspezialisierte Lösungen für einige wenige?
Naja, also ich gebe mich ungern dem Glauben hin, vielleicht in anderen Fragen, aber nicht in der Frage, ob wir Technologie umsetzen oder nicht. Das ist für mich eher eine Frage des Engagements, Also da verlasse ich mich dann auch ungern auf andere, sondern sage, ja, wir müssen halt selber aktiv werden und sagen, wir sorgen jetzt mal dafür, dass diese Dinge schneller in Anwendung kommen, weil sie liegen ja alle auf dem Tisch. Wir müssen jetzt einfach nur die richtigen Leute zusammenbringen und sagen, ja, guck doch mal jetzt links und rechts. Guck doch mal in den USA und guck mal in China. In China ist jetzt Neurotechnologie im Staatsprogramm, Parteiprogramm. In den nächsten 5 Jahren, das heißt, die ganzen Provinzen treten jetzt in einen Wettbewerb ein. Wer hat und entwickelt die beste Neurotech? Die machen sehr viel im nicht-invasiven Bereich, aber auch im invasiven Bereich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also die Chinesen setzen jetzt das um, was wir in den letzten Jahrzehnten hier vorgedacht haben. Und jetzt müssen wir eigentlich sagen, nee, wir müssen jetzt nochmal eins draufsetzen und müssen sagen, wir ziehen jetzt mal alles, was wir hier haben, zusammen und bauen mal was, was wirklich noch besser ist als das, was andere vielleicht schneller und mit weniger Geld hinbekommen. Das ist meine Devise und das ist auch das, wofür ich mich einsetze. Also es hat wenig mit Glauben zu tun. Ich glaube, wenn wir uns alle anstrengen, dann ist es realistisch, in wenigen Jahren diese Gehirn-Computer-Schnittstellen auch in der Breite in unserem Gesundheitssystem zu integrieren. Wenn wir gar nichts tun, dann kann es auch noch 20 Jahre dauern und dann kaufen wir diese Systeme aus dem Ausland.
Und ich glaube, eine gute Sache, die wir immer im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass eine hochrangige Publikation und ein Business Case unter Umständen zwei unterschiedliche Dinge sind. Also natürlich ist das sehr schön und sehr ethisch wertvoll, ALS-Patienten, die vollständig gelähmt sind, mit einem Brain-Computer-Interface zu versorgen oder hochquerschnittgelähmt. Und die brauchen das auch. Aber damit werden wir keine erfolgreiche Firma machen. Wir brauchen als erstes Anwendungen, bei denen es viele, viele Patienten gibt, die diese Anwendung auch nutzen können. Damit können Firmen sich aufbauen, damit können Firmen überleben und dann können diese Firmen auch das gleiche Produkt vielleicht für die Querschnittgelähmten und die ALS-Patienten anbieten, die es auch dringend benötigen. Aber wir haben genug Beispiele gesehen, wenn es um Nischenanwendungen gab und Firmen gegründet worden sind, dass die aufgrund von falscher Markteinschätzung nach wenigen Jahren auch wieder verschwunden waren. Und damit helfen wir keinen. Das heißt, wir müssen da wirklich gut gucken, Geschäftsfelder zu eröffnen, auch Geschäftsmodelle mitzuentwickeln und Kostenerstattung von vornherein mitzudenken, damit diese Anwendungen auch in die Breite gehen. Und da hilft es auch, mit ganz vielen Leuten ganz viel zu reden, dass es einfach auch ein Thema ist, was bei allen im Kopfe ist. Und so wie wir jetzt nachträglich sehen, wir hätten die Ausbildung in Richtung AI bei breiten Gesellschaftsschichten schon früher anfangen sollen, sind zumindest wir beide jetzt auch dabei, jetzt schon frühzeitig immer über Neurotech zu berichten, damit wir eine gewisse Bildung auch in der Nicht-Fachöffentlichkeit haben und damit Leute kompetent mitreden können.
Also ich nehme mit, uns stehen spannende Jahre bevor. Es wird auf jeden Fall weiter spannend und wir werden es auch weiter beobachten. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und in das Thema Neurotechnologie.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es in den letzten Minuten mitbekommen, wie spannend und komplex die Neurotechnologie ist. Wenn ihr euch dazu weiter informieren wollt, lohnt sich ein Blick in die Shownotes dieser Folge. Da haben wir euch weitere Infos verlinkt. Wie immer freuen wir uns auch über euer Feedback zur Folge. Kommentiert dazu gerne einfach unter der Folge auf Social Media oder schreibt uns eine Mail an podcast@vdi.de. Ihr könnt da auch gerne immer Themen vorschlagen, über die wir hier bei Technik aufs Ohr dann mal sprechen sollten. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin macht es gut und tschüss.
Tschüss. Tschüss.